Ich bin dieser Fremdling, von dem Carola gesungen hat, Max.
Und ich bin der Flitzer, der bei Jamalas Pausenperformance in Kiew über die Bühne stolziert ist.
Und das ist ESC Byte, der Laber-Podcast der Blogger Max und Rick von ESC Kompakt. Hi, uns gibt's noch.
Ja, das ist echt so. Also ich wurde jetzt schon, ich habe fast schon ein schlechtes Gewissen, muss ich sagen.
Ich auch.
Dass wir so eine lange Pause eingelegt haben, Max.
Ich auch. Aber wir sind jetzt da. Wir sind wieder da, wir sind wieder fresh.
Stärker denn je zuvor.
Das würde ich nicht unterschreiben. Vor allem, vielleicht hört man es noch an meiner Stimme, vor allem haben wir Blogger und sehr, sehr viele, die auch in Malmö haben, irgendwie Grippe, Schrägstrich Corona mitgebracht. Also ich war zum Beispiel sogar positiv ein paar Tage, also Corona-positiv. Ja, das ist so ein Souvenir, das wollen wir eigentlich alle nicht aus Malmö mitbringen.
Ja, das stimmt. Wobei, ich muss sagen, bei mir ist es ganz verrückt. Ich war nämlich in Malmö krank, so 2 Tage vielleicht, habe ich mich nicht so gut gefühlt. Und dann bin ich zurückgegangen oder zurückgeflogen, besser gesagt, und ich war plötzlich wieder fit. Ja. Also ich hätte es lieber andersrum gehabt. Ich wäre lieber in Malmö fit gewesen, aber gut.
So ja, so rum fand ich es jetzt auch cooler, muss ich sagen. Aber ich muss auch sagen, nee, also ich habe auch ein paar Tage gehabt, wo es mir in Malmö nicht so gut ging. Da hatte ich, glaube ich, das Essen von Bambi Thug auch gegessen. Also da ging es mir nicht so gut.
Was genau hat sie dir denn angeboten?
Nicht von ihr, aber da gibt's, das habe ich öfters mal gehört, dass einige Leute irgendwie was Falsches gegessen hatten und irgendwie, also Malmö war ein Abenteuer. Aber wir fangen mal, glaube ich, von Anfang an.
Ja, da gibt's viel zu erzählen.
Ja.
Wir sind uns auch nicht sicher, ob wir das jetzt alles in eine Folge packen können, ne?
Wir probieren es, wir reißen es an. Also ihr wisst alle, ja. Es wird eine Review-Serie geben auf ESC Kompakt, Malmö Memories, so viele M's. Und da werden wir ja einige Folgen haben zum allem Möglichen, was uns so beschäftigt hat und wo wir nochmal einfach das ganze Revue passieren lassen. Und hier wollen wir aber trotzdem nochmal über diesen Kanal so ein bisschen einfach labern, dafür sind wir da, über unseren Trip. Genau, wir sind, also ich glaube, so viel vom Privatleben können wir sagen. Also wir sind auf jeden Fall zusammen geflogen, Rick
und
ich.
Und zwar sehr, sehr, sehr spontan, weil ich extreme Flugangst habe und ich habe wirklich eigentlich alles so hindrehen wollen, dass ich diesen Flug irgendwie vermeiden kann. Aber ja, gut, es ist eine super lange Geschichte, die ist auch eigentlich komplett unwichtig, aber im Endeffekt hat halt das Schicksal oder das Universum hat uns zusammen in dieses Flugzeug gebracht und dann haben wir, aber wir saßen gar nicht beieinander, ne?
Nee, da wurden ja Plätze random vergeben. Es war auch so ein kleiner, also wir sind ab Stuttgart geflogen nach Kopenhagen und das war so ein kleiner City-Jet. Und das, ja. Und dann, aber wir saßen trotzdem ziemlich nah beieinander, also irgendwie zwei Reihen hinter mir, was sagst du?
Aber ich glaube, es war auch besser so, weil ich hätte dich bestimmt total verrückt gemacht. Weil ich finde es wirklich so unangenehm zu fliegen. Ich verstehe nicht, wie Menschen gerne fliegen können. Warum? Also du hast nichts unter dir. Das Ding ist, wenn da was passiert, du bist halt safe tot. Und bei einem Autounfall, wenn es gut läuft, wenn du in einem guten Winkel im Auto drin sitzt, dann kann es sein, dass du mit einer leichten Gehirnerschütterung rauskommst. Und beim Absturz von einem Flugzeug, da bist du halt safe weg, ne? Aber darum soll es heute gar nicht gehen.
Weil beim Fliegen hat man nichts unter sich. You heard it first. Hier. Nur Facts beim ESC.
Ich meine, das ist doch so in einem Flugzeug.
Ja, voll, unter das nicht.
Vor allem, du musst ja dem Piloten vertrauen. Du kennst den Piloten ja gar nicht persönlich und du vertraust ihm sein Leben an.
Vor allem persönlich. Wenn man den wenigstens persönlich kennen würde, dann könnte man sagen, ach, der Martin, der fliegt uns bestimmt safe nach Kopenhagen.
Ja, oder aber, ach, der Max, nee, dem vertraue ich nicht. Also nee, das ist mir zu unsicher.
Ich gar nicht. Aber wir haben dann schon auf dem Flug gemerkt, wie lustig wir Dänisch finden. Weil unser Flug 11 Minuten vorher, elf Minuten einfach, das war so schön. Wir haben uns angeguckt über die Reihen hinweg und haben so gelacht, so, what? Und es hat eigentlich nicht aufgehört. Wir waren Dänisch die ganze Zeit so lustig.
Es ist wirklich eine schöne, also, na, nicht schön, aber eine lustige Sprache.
Ja, niedlich irgendwie. Ja, ja. Und dann, also sind wir angekommen und dann haben wir natürlich uns verdattelt, was die Züge angeht. Und dann sind wir eine halbe Stunde sind wir mit der U-Bahn durch die Gegend gegurkt. Dabei war auf Google Maps, war eigentlich das Hotel, eigentlich so ein Steinwurf entfernt vom Kopenhagener Flughafen.
Aber ich verstehe auch jetzt im Nachhinein nicht mehr, was wir da gemacht haben.
Also wir haben, ja, wir sind einfach zur Metro. Wir haben gedacht, okay, Metro ist bestimmt der einfachste Weg. Und ja, dann haben wir in unserem Hotel, wir nennen sie einfach Marina kennengelernt, weil sie alle in Malmö Marina kennengelernt habt. Herzlichen Glückwunsch, sie ist eine sie ist eine Entdeckung für uns gewesen, einfach.
So ohne sie wären wir teilweise echt aufgeschmissen gewesen.
Ja. Einfach, weil sie war länger schon dort und wusste schon so Bescheid, wie die Bahn fahren. Mhm. Und die sagte dann, also die hat uns dann in der Lobby angesprochen, weil wir waren im gleichen Hotel, und dann hat sie nur gemeint, ach so, ja, ihr könnt auch den Zug nehmen und dann sind es 6 Minuten.
Ja, kommt, ich zeige euch eine kleine Abkürzung. Kommt einfach hinterher. Ja, das war so unsere private Managerin plötzlich. Jawohl. Also die hat das echt richtig gut gemacht. Shoutout an Marina.
Ja. Und genau.
Aber Marina war ja auch nicht die einzige Leserin, sage ich jetzt mal, oder Podcast-Zuhörerin, die uns erkannt hat. Das fand ich ja sowieso total crazy, dass Menschen einen erkennen. Da denke ich mir, ich kleiner, popeliger Podcast-Blogger-Mensch werde schon erkannt. Also wie nervig muss es denn bitte für richtige Promis sein, die diese Situation einfach tagtäglich erleben, die wahrscheinlich gar nicht mehr einkaufen gehen können. Ja, heftig. Weil ich fand schon da manchmal, also falls ich irgendwie komisch rüberkam an alle Leute, die uns gesehen haben, ich war manchmal ein bisschen überfordert mit der Situation, dass ihr uns kennt, so vom Sehen her, aber wir euch halt eben nicht, ne? Aber es war trotzdem total toll, also es war eine positive Erfahrung auf jeden Fall.
Ja, voll. Und ich habe mich ja auch mal entschuldigt in einem Live, weil ich gesagt habe, oh, wahrscheinlich haben wir so einen apathischen Eindruck gemacht, aber tatsächlich, also bei mir war es Müdigkeit. Und
oh ja,
ich war echt müde, und dann bin ich so einer, ich brauche dann ein bisschen auch, wenn ich Leute kennenlerne, also ich bin dann nicht sofort mega outgoing, und deswegen, aber ich habe mich immer gefreut, wenn wir irgendwie angelabert wurden, ja, und sowas. Kann man gar nicht beschreiben. Das hat uns alle Blogger so gefreut die ganze Zeit. Und wir haben dann ein paar Leute im Nachhinein geschrieben, so, und das finde ich dann wiederum eigentlich doof, aber das fand ich dann schade. Wir haben ein paar Leute geschrieben, so, ach ja, ich habe dich da und da gesehen. Und ich habe dich in der Mall gesehen und ich habe dich da gesehen. So Leute, dann, hey, dann sprecht mich doch an. Was hätte ich denn machen sollen? Also das hat mich auch gefreut. Also egal, ob ich busy vielleicht ausgesehen habe oder irgendwie Kopfhörer drin hatte, sowas. Also Malmö ist nur einmal im Jahr.
Ja, aber wenn man so, also ich verstehe das schon irgendwie, weil wenn man so konzentriert oder fokussiert irgendwie in der Gegend rumläuft. Ich zum Beispiel, das hat Max dann auch erkannt. Ich zum Beispiel habe so ein typisches, wie nennst du es, mein Gesichtsausdruck?
Resting Rick Face.
Ja, ich sehe dann halt wirklich ein bisschen angepisst aus, aber ich bin eigentlich ganz nett. Mein Gesicht zeigt das nur nicht. Aber das, ja, das ist halt so ein bisschen blöd bei mir. Tut mir leid.
Aber durch Marina wussten wir halt natürlich auch, wie wir nach Malmö, also zur Arena kommen. Und das war natürlich der Öresundstag, da habe ich eigentlich meinen Urlaub verbracht.
In dieser Bahn. Echt so.
Wirklich, aber das ging ja auch schnell. Also wir konnten dann direkt vom Hotel zur Arena fahren. Das waren dann 20 Minuten. Und das hätte ich nie, 20 Minuten. Und das hätte ich niemals. Ich aller Däne. Und das hätten wir niemals gedacht, dass es so schnell und easy geht.
Ja,
mit Abstand. Weil es ist, man hat es dann, in manchen Situationen haben wir dann doch gemerkt, dass es dann immer noch praktischer gewesen wäre, nicht in Kopenhagen angesiedelt zu sein, sondern direkt in Malmö. Das hätte uns die Adventure Night Montag erspart, falls du dich daran erinnern kannst.
Montag, warte ja. Mal, lass mich mal kurz überlegen.
Sonst helfe ich dir auf die Sprünge.
Da waren wir im Waren wir da schon feiern?
Also da. Club? Ja, wir haben es.
Achso, das war. Ah.
Genau, das war das. Das war das. Also. Wir. Entschuldigung, wenn ich ab und zu noch husten muss, aber das ist, ich bin noch am Recovern. Ihr wisst ja alle, dass es in Malmö ziemlich krasse Sicherheitsvorschriften gab. Und allein Rucksäcke dabei zu haben, war oftmals ein Hindernis. Und dadurch, dass wir im Pressezentrum waren, hatten wir halt immer Rucksäcke dabei mit Laptop und Gedöns. Und wir wurden auch mal in einem Restaurant auf jeden Fall durchsucht. Eben hier Lilla Talk, im kleinen Markt in Malmö zum Beispiel da. Und auf jeden Fall, das war halt öfters der Fall. Und als wir dann zum Euroclub wollten, gab es auch kein, also da gab es keinen Weg hinein mit diesem.
Aber das wussten wir auch nicht davor, oder? Oder nee, wir haben es, also, glaube ich, auf dem Weg dahin irgendwie gehört
erst. Nee, wir hatten Kollegen gefragt und die meinten, also es gibt eine Garderobe, da zahlt man ein bisschen. Stimmt. Was. Und dann dachten wir so, gut, dann kann man ja dann Rucksack und so abgeben. Aber wir haben es echt oft probiert und wir sind bestimmt 2-3 Mal rein und haben gesagt, aber was ist, wenn...
Ja, das hat für mich keinen Sinn ergeben. Ich habe gesagt, ja, aber ihr könnt meinen Rucksack durchleuchten. Ich habe gesagt, ich kann euch alles zeigen. Ich kann auch selbst alles rausholen, was da drin ist. Dann wisst ihr ja, dass ich hier keine Waffe, Bombe, Wasserspritzpistole drin habe. Keine Ahnung, was das Problem war. Genau. Aber nein, es war nicht möglich. Es galt einfach generell keine großen Taschen. Wobei ganz kleine Taschen waren ja wieder erlaubt.
Nee. Alles, was ist, ich glaube, alles.
Das hat mir vor kurzem erst jemand erzählt.
Echt? Dann haben sie die versteckt. Ich will noch nicht wissen, wo, aber da gab es halt nebendran diese kleinen Vaults, also diesen kleinen Safes. Ich glaube, da musste man trotzdem hin. Ich glaube, die Regelung war, alles, was in deine Hosentasche passt.
Ja, genau, stimmt.
Das war erlaubt. Also mussten wir vom Euroclub dann zum Bahnhof, weil es da, weil da waren die Schließfächer groß genug
und teuer genug. Das war wirklich so ein Abenteuer, Leute. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich habe echt gedacht, wir bräuchten eigentlich ein Kamerateam, was das alles mitfilmt, weil
das war so ein Hin und Her. Das ist jetzt gerade die Kurzversion, aber das war so ein Heckmeck. Und dann haben wir das geschafft und dann kamen wir rein und dann hatte ich so einen Eintritt mit Barcode und dann musste man ja anstehen, damit man halt dieses Bändchen bekommt oder was auch immer. Und dann meint dann Rick zu mir, ja, aber Max, du weißt schon, da muss man Clubmitglied sein.
Ja, das war auch. Das war schon nach dem Rucksack-Gate, nachdem wir das alles irgendwie dann an dem Bahnhof untergebracht haben. Dann kam schon das nächste Problem, ja.
Genau, und dann habe ich so gelacht, da habe ich gesagt, ja, jetzt gut, als würden die mich jetzt hier ablehnen, weil ich kein Clubmitglied bin. Und wisst ihr was?
Dreimal dürft ihr raten, was passiert ist.
Und dann standen wir da so dran und dann die halt in ihrem geilsten Schwedisch-Englisch so, do you have your membership? Und ich so, nein. Und dann hat sie gemeint, ah, okay, cool, dann gehst du am besten zu OGAE Schweden und versuchst sie zu überzeugen. Und nicht,
ja, cool. Ja, das war so random. Ich dachte so, hä?
Und dann bin ich zu denen.
Sie hat auch Leute wirklich direkt einfach komplett weggeschickt.
Ja,
die
keine
Members waren.
Aber ich, dadurch, dass dass ich ja die Karte, also von einem Bekannten hatte und sowas. Und also ich habe mich versucht, da rauszubringen. Es hat geklappt übrigens. Es hat geklappt, weil die haben dann den Präsidenten von OGAE Schweden geholt. Und der fand mich dann sympathisch und dann durfte ich. Das ist die wirkliche Kurzversion. Aber
ich glaube, wir wollen das auch nicht weiter ausführen, was du da alles machen musstest.
Lieber dafür. Nicht, nein.
Okay. Ich habe dann auf jeden Fall, nachdem ich eine halbe Stunde auf Max gewartet habe, ist er dann irgendwann gekommen. Übrigens, in der Zwischenzeit war dann auch wieder jemand da, der mich erkannt hat und uns auch ein großes Lob für den Podcast gegeben hat. Das hat Max mir auch nicht geglaubt. Ich habe es ihm danach ausgerichtet. Und er konnte es gar nicht glauben, dass jemand unseren Podcast lobt. Aber es gibt wirklich Menschen, die unseren Podcast mögen. Also an dieser Stelle vielen Dank an alle, die uns weiter hier verfolgen.
Wirklich vielen Dank. Nee, das war halt der erste Mensch, der uns da, der, den wir halt gesehen haben und uns auf den Podcast angesprochen hat. Und also extrem happy. Also ich bin furchtbar schlecht mit Namen, aber mir hat auch einer erzählt, dass er irgendwie eine lange Busfahrt hatte von keine Ahnung wie viel Stunden und dann hat er gesagt, er hat einfach unseren Podcast durchgehört. Und ich so, wow.
Ja,
das hat mich wirklich voll gefreut, dass wir da so Entertainment sind. Ja, und dann waren wir im Euroclub. Und wie fandst du generell den Euroclub?
Ich fand den Euroclub gut. Ich finde es schwer, da jetzt Vergleiche zu den Vorjahren irgendwie zu ziehen, weil es gibt ja auch diesen Eurofans Club, der früher mal Eurocafé, glaube ich, hieß. Und das ist alles sehr verwirrend. Und ich bin jedes Jahr, also ich weiß immer danach nicht mehr, wo genau ich war. War ich jetzt im Eurofans Club oder im Euroclub? Deswegen weiß ich jetzt gerade gar nicht, wie der Euroclub in den letzten Jahren war, aber der jetzt in Malmö jedenfalls, fand ich auf jeden Fall von der Location her sehr schön. Das war, glaube ich, ja Teil des Hotels irgendwie, oder wie war das? Also das Hotel war zumindest nebendran oder so.
Ja.
Also ich fand es von der Aufmachung her und so ganz cool. Und da waren ja auch, ich glaube sogar wirklich jede Nacht Star-Gäste da,
ja,
ne?
Ja.
Das fand ich auch cool. Da gab es auch Gäste, die hätte ich jetzt nicht unbedingt gebraucht, aber die haben auch irgendwie für Stimmung gesorgt.
Also jetzt no shade, also ich glaube, da gab es Gäste, als sie die angerufen haben, haben die Leute gesagt, echt, ihr wollt, dass ich komme? Ja. Ich will jetzt wirklich niemanden durch den Dreck ziehen, aber Dänemark 2016, glaube ich, war das. War das dieser Wikinger, dieser rothaarige?
Ah, Rasmussen.
Ja, genau. Nee,
aber den fand ich aber gut.
Der kam für ein Lied.
Ja, der hat nur ein Lied gesungen. Vielleicht hat er auch nur den einen Song.
Genau, für den einen Song. Jetzt ohne Spaß, den haben sie angerufen, haben gesagt, also, pass auf, kannst du Montagabend für einen Song bitte nach Malmö kommen?
Aber er hat danach noch ganz brav Fotos gemacht mit vielen Fans.
Ja, muss sich ja lohnen. Also.
Ja. Ich frage mich nur immer, was da so die Gage ist.
Boah.
Ein Abendessen? Ein Säckchen? Oder?
Ja, sowas, glaube ich. Oder was auch immer er isst, vielleicht so ein roher Fisch und ein Helm mit Hörnern, keine Ahnung. Oh Gott. Aber Euroclub, also ich fand's, es war mein erstes Mal im Euroclub. War ich in Tel Aviv? Nein, ich glaube da nicht. Und ich fand's cool. Ich habe da nur einige Stars dann nicht gesehen, die andere Tage dort waren. Also ich habe dann den Tag verpasst, an dem zum Beispiel Nemo oder Bambi Thug und so am Start waren.
Ja, ich auch. Habe ich komplett verpasst, leider.
Ja.
Wir haben dafür immerhin Herab Jörg gesehen. Live on stage. Ja, Max. Besser als nichts.
Und Gunilla.
Stimmt. Und für alle, die sich noch erinnern, Dina Nah vom Melodiefestivalen. Das war für mich persönlich wirklich ernsthaft ein Highlight, weil ich diese Frau, ich weiß nicht warum, aber die fasziniert mich so krass. Und ich habe beide ihre Beiträge im schwedischen Vorentscheid wirklich extremst gefeiert. Und genau, der Flo, Grüße an Flo, ein guter Freund aus, ich glaube, Düsseldorf. Also irgendwo in NRW jedenfalls. Er hat mit mir zusammen total gefeiert zu Dina Nah. Also wir waren richtige Fanboys in der allerersten Reihe. Das war richtig cool.
Hat sie bestimmt gefreut.
Ja, natürlich.
Für sie hat sich das Abendessen und
Aber sie hat mehr gesungen als Rasmussen. Ich glaube, die hatte 4 oder 5 Songs.
Ich habe mehr gesungen als Rasmussen. Das war nicht normal.
Stimmt.
Und das hat sich auf jeden Fall auch gefreut, dass unser Kollege Duspor aufgelegt hat. Und das war richtig cool. Das Problem nur, dass sein DJ-Kollege dann nach ihm aufgelegt hat, manchmal fast das gleiche Set hatte.
Oh. Das ist mir schon wieder gar nicht aufgefallen. Also ich war da so in Ekstase und in ESC-Stimmung, dass das alles irgendwie cool war.
Und Shoutout nochmal an Duisburg dafür, dass er naiv gespielt hat.
Ja.
Ja.
Das wird, ich glaube, das bleibt jetzt auch so ein Evergreen. Das hören ja, wir jetzt jedes
voll,
Jahr.
Voll, voll, voll. Und ich habe dann immer Videos gemacht und habe das dann auch schön unserem Kollege Peter geschickt, der nicht vor Ort war. Und ich wusste, das würde ihn freuen. Und wenn ich besoffen Videos rumschicke, wie ich da rumkrüll zu einem Schlager, dann würde ich jemand schon gern haben. Also. Aber ja, wir waren nicht nur zum Feiern dort, wir waren ja auch schwer am Bloggen und Content machen. Und deswegen ging es am nächsten Tag dann auch weiter mit, oder schon an dem Tag waren wir ja schon im Pressezentrum, beziehungsweise auch türkisen Teppich am Sonntag, da warst du am Start.
Ja. Türkiser Teppich war auch eine Erfahrung. Also, aber eigentlich schon eine gute Erfahrung, nur halt eine sehr stressige Erfahrung, weil wir am Anfang auch gar nicht den Eingang so richtig gefunden hatten, aber also ihr müsst wissen, ich bin nicht so der allerpünktlichste Mensch auf diesem Planeten und ich war da ein bisschen spät dran, aber irgendwie klappt es dann doch irgendwie immer noch und wir hatten dann auch noch einen Kollegen, sag ich mal, oder ja, einige Bekannte, die mich dann so ein bisschen da dann doch noch reingemogelt haben. Und Berenike ist für uns angestanden. Die hat uns Plätze freigehalten. Das war auch super.
Das stimmt. Sehr zum Leidwesen von allen ESC-Influencern, die hinter uns dann standen.
Ja, ich habe mich ein bisschen kriminell gefühlt.
Weil das waren echt bekannte Leute, gell? Wir sind einfach so vorbei. Aber wir haben das ja so ausgemacht. Und ich meine, Shoutout an Marsbet auf jeden Fall auch. Unseren Kollegen.
Wir haben auch versucht, Max da irgendwie noch reinzuboxen, ne?
Ich habe mir gerade überlegt, wollen sie wirklich die Story raus? Ihr seht nicht gut aus bei der Story.
Nein. Ihr seht nicht gut aus. Ja, also ihr müsst dazu wissen, ESC Kompakt, wir haben tatsächlich nur, also es war dieses Jahr ein bisschen strenger mit den Vorgaben, welche Pressemenschen wo rein dürfen oder wie viele vor allem. Und wir haben eben für ESC Kompakt nur einen einzigen Platz bekommen, also ein Platzkontingent sozusagen. Und das war auch Drama. Also es war alles ein bisschen chaotisch dieses Jahr.
Yeah.
Und genau, im Endeffekt durfte ich dann ganz spontan rein. Also ich habe das irgendwie 2 Stunden davor erst erfahren, dass ich diese Interviews führen werde.
Das war noch so kurzfristig.
Ja, das war alles nicht so easy. Und dann haben wir aber halt irgendwie probiert, Max da doch noch irgendwie mit zu reinzukriegen. Wir haben es mehr oder weniger probiert. Beziehungsweise wir dachten halt einfach, dass die halt einfach sagen, ja klar, der darf auch mit. Aber es war nicht so.
Nee. Das war wirklich, ich dachte halt, weil die hatten mir versprochen, so, hey, wir kriegen das schon hin, also wir kriegen dich da schon rein. Dann dachte ich so, hey, alles klar, weil ich bin nicht so einer, der halt anfängt, irgendwie so Leute zu überreden oder keine Ahnung was, aber unser Kollege Peter sagt ja auch, Stumpf ist Trumpf. Und es probiert und es hat, also wir sind lächerlich gescheitert, schon bei der Frage, do you have a confirmation email? Und ich so, so sorry, if you're not on the list, you cannot enter. Und ich so, okay. Ich kann keinen schwedischen Akzent auf Englisch, muss ich sagen, mir fällt mir gerade ein. Aber ja, ist nicht geschafft, aber gut. Aber du fandst gut?
Ich fand es tatsächlich gut. Es stand ja von vornherein fest, also es war von vornherein klar, dass die israelische Delegation nicht auf dem türkisen Teppich sein wird. Deswegen, das war mir klar, das habe ich auch erwartet. Aber tatsächlich waren auch 4 weitere Delegationen nicht vor Ort. Das heißt, Sliman aus Frankreich und Olly Alexander aus UK, die beiden, auf die habe ich mich eigentlich am meisten gefreut. Weil wir die auch nicht in Amsterdam gesehen haben und also zumindest nicht in diesem Presseempfang, aber wahrscheinlich machen die beiden das halt einfach nicht. Ich weiß es nicht, woran es lag. Genau, auf jeden Fall haben die auch gefehlt, was ein bisschen schade war. Aber ansonsten war es richtig gut. Also wir haben in diesem Jahr, ich weiß nicht, wer den Livestream verfolgt hat, da hat man ja zum Beispiel auch immer mal wieder kurz gesehen, wie die 2 Drag Queens die Acts interviewt haben. Und aber dieser Livestream war nicht besonders beliebt, wie ihr vielleicht auch gemerkt habt, alle, die es gesehen haben, weil einfach sozusagen wenig passiert ist. Es gab immer mal wieder so zwischendurch irgendwelche Unterbrechungen und ja, das war halt nicht ganz so cool mit anzusehen. Und der Hauptteil dieses türkisenen Teppichs war dann halt einfach im Inneren, weil es draußen halt geregnet hat. Das war für mich aber eine große Erleichterung, muss ich sagen, weil ich hatte überhaupt keine Lust, draußen im Regen zu stehen oder die ganze Zeit, ja, Interview führen, Mikrofon halten und parallel einen Regenschirm halten. Also das wäre wirklich ein bisschen stressig gewesen. Deswegen war ich ganz froh, dass wir Blogger und Journalisten drinnen stehen durften. Ja, und deswegen lief das dann eigentlich alles ganz gut. Auch da gab es hin und wieder mal so ein paar Probleme mit unserer Technik. Also es war, wie ihr merkt, wirklich alles, was irgendwie passiert ist, war ein bisschen aufwendig dieses Jahr. Aber am Ende hat irgendwie alles geklappt und hat sich alles gelohnt. Genau. Leider hatten ein paar Delegationen es sehr eilig. Also es sind nicht alle bei uns stehen geblieben für ein kleines Interview. Aber die, die da geblieben sind, die waren alle super nett. Also das war auf jeden Fall cool.
Ja, beim nächsten Mal will ich auf jeden Fall dabei sein. Beim nächsten Mal, vielleicht schaffe ich es auch irgendwie, keine Ahnung, mit einem Fallschirm. Oder dass ich da, in der Schweiz wird bestimmt alles viel, viel einfacher. Ja, aber cool. Ich war in der Zeit übrigens im Eurovillage und habe den mal durchforstet, habe gemerkt, wie schwierig es ist, auch da mit einem Rucksack reinzukommen. Also ich konnte dann wegen meiner Akkreditierung, aber drin war es dann immer noch ziemlich ein Kampf, weil alle Polizisten erst gesehen haben, dass ich einen Rucksack habe und dann gesehen haben, dass ich die Akkreditierung habe. Mhm. Also sind trotzdem immer mal wieder auf mich zugestürmt und haben dann gesagt, ah, okay,
cool. Hä, ja, total.
Und dann, also das war, aber ja, einfach schon mal den Eurovillage und ich muss sagen, dass die Atmo um den Eurovillage herum dann schon ein bisschen bedrückend war. Einfach weil so viel Polizeipräsenz da war, weil so viele Kontrollen auch. Ich kann mir vorstellen, dass das so ein bisschen diese Heiterkeit mindert, einfach dort.
Ja.
Also.
Es waren ja auch einige Demos vor Ort und ich hatte so das Gefühl, dadurch, dass das Eurovillage natürlich von außen sehr präsent da war. Also du hast sofort gesehen, okay, hier ist das Eurovillage. Und eben halt auch alle, ich sag jetzt mal ESC-Gegner, die dieses Jahr halt eben gegen den ESC waren, haben das dann natürlich auch gewusst, okay, hier sind die ganzen Fans. Und dadurch war die Stimmung da irgendwie so ein bisschen, ja, wie du sagst, ein bisschen drückend irgendwie.
Ja.
Ja. Aber ich fand es innen drin dann eigentlich total schön. Es war jetzt nicht riesengroß, aber irgendwie ganz schön gemacht.
Ja. Und da fand ja auch dann unser ESC-Leser, also ESC-Kompakt-Lesertreffen statt. Mhm. Und es hat uns, also es ist vielleicht mein persönliches Highlight gewesen in diesem Jahr, weil so ein bisschen, Rick kann es bezeugen, mich hat es ein bisschen überwältigt, einfach die ganzen Leute zu treffen. Und dann bekommt man halt auch gesagt, dass man das ESC-Kompakt verfolgt oder den Podcast hört und so. Und dann, ja, es war schon, ja, also mich hat es ein bisschen von den Socken gehauen. Auch, dass sich Leute die Zeit nehmen, um sich einfach mit uns zu treffen und auszutauschen, ein bisschen zu quatschen. Also es war schon sehr schön. Und klar war es, klar war die Zeit knapp bemessen, weil viele hatten dann auch Karten für entweder für die Family Show, dann konnten sie gar nicht kommen, oder für die für das zweite Finale war an dem Tag, das zweite Halbfinale war an dem Tag und deswegen hatten wir nicht so viel Zeit, aber trotzdem,
Stimmt, ich musste auch ein bisschen früher gehen. Ja, da bin ich mit mehreren Freunden, aber auch Berenike dabei und Johannes, den der ein oder andere von unseren Reaction-Videos kennt. Bin ich dann nämlich in die Halle, weil natürlich das zweite Halbfinale, für mich muss ich sagen, natürlich das Fantreffen sowieso, das war einfach das Emotionalste, glaube ich, für uns alle irgendwie, weil wir das einfach, weil es total, also man muss sich vorstellen, man sieht halt immer so die Aufrufzahlen irgendwie von unseren einzelnen Artikeln oder auch die Podcast-Zahlen und sowas kriegt man mit oder auch in den Livestreams sehen wir ja, wer da ist, aber diese Leute dann wirklich im realen Leben zu sehen und zu wissen, okay, die gibt's wirklich und die interessieren sich wirklich für uns, das war halt wirklich sehr emotional. Ja. Aber rein auf den Wettbewerb, auf den ESC bezogen, war eben dieses zweite Halbfinale, was ja auch an diesem Tag war, für mich persönlich auch noch ein richtiges Highlight, weil ich wirklich Angst hatte um gewisse Beiträge, die ich, die wirklich zu meinen absoluten Favoriten gehört haben. Im zweiten Halbfinale waren irgendwie alle meine Favoriten dieses Jahr. Und ich hatte teilweise so Angst um einige davon, dass sie es nicht schaffen, weil man da immer wieder dann irgendwelche Zweifler oder zweifelnden Stimmen gehört hat. Ich glaube, so ist es am besten formuliert. Ja, und das hat mich so verunsichert, vor allem bei Karlin aus Österreich. Das weiß der ein oder andere wahrscheinlich schon, dass sie meine große Favoritin war. Gemeinsam mit Marina Sati aus Griechenland. Und um die beiden habe ich mich irgendwie sehr gesorgt. Aber umso schöner war es zu sehen, dass sie dann beide den Sprung ins Finale geschafft haben.
Und Griechenland waren echt viele am Start. Da waren viele Fans dabei. Also ja. Nicht ESC-Fans, sondern Marina Sati-Fans eher.
Ja, das stimmt. Ich glaube
schon. Namithemitho, das wird sich für immer und ewig einbrennen. Das haben die so geschautet. Ich dachte, das erste Halbfinale ist so das Halbfinale, weil einfach Kroatien und Ukraine und so weiter dabei sind. Tatsächlich war das eigentlich die zweite Geige im Endeffekt. Das zweite Halbfinale mit Israel, Schweiz, dann als spätere Gewinner mit den Niederlanden. Joost
war ja ursprünglich da auch.
Ja, genau. Also es war Epizentrum des Dramas, war eigentlich das zweite Halbfinale und dann auch später die Pressekonferenz.
Ja,
also also in der Pressekonferenz selbst waren Benny und Berenike von ESC Compact. Wir waren dann immer noch im Pressebereich und haben das dann über den Bildschirm verfolgt und das war dann schon. Also man hat einfach die Stimmung gespürt und später war dann auch Eden Golan kurz ist an unserem Tisch vorbei. Und ich habe das, glaube ich, schon im Live erwähnt. Also man hat einfach gemerkt, dass die selber so ein bisschen am Limit war mental, weil einfach zu wissen, dass man so viele Leute gegen sich hat.
Ja.
Nicht nur Fans, sondern auch anscheinend KünstlerInnen. Also das hat alles dazu beigetragen, dass es auch im Pressezentrum so eine komische Stimmung gab, vor allem ab Donnerstag. Also bis Donnerstag war es schon ein bisschen komisch, weil da war halt was und man wusste viel Sicherheit und Demos und so weiter, aber ab Donnerstag und dann Kontroverse um Joost und so, dann...
Ja, ich finde auch. Los.
Da waren mal tolle Momente. Da waren mal tolle Momente im Pressezentrum, wie zum Beispiel, dass ich Constructor getroffen habe. Und Leute, das ist eigentlich eine Reise, weil ich konnte Constructor nicht leiden 2022, weil ich es nicht verstanden habe. Ich habe ihren Beitrag nicht verstanden, ich habe das Lied nicht verstanden, ich habe nicht verstanden,
warum das so. Das war eines der besten Lieder.
Jesus. Und dann habe ich mir gedacht, hey, das geht gar nicht. Was soll das? Und dann noch so weit oben im Televoting, die wäscht sich doch nur die Hände. Und dann dieses Jahr war sie nochmal beim Vorentscheid dabei. Und dieses Jahr habe ich es dann gecheckt. Alles klar, jetzt weiß ich. Ja. Jetzt weiß ich, wer sie ist. Jetzt kenne ich ihren Style. Jetzt feiere ich sie. Und dann saß ich so dran mit Benny und auf einmal, und dann drehe ich mich um und sehe aus der Ferne eine, die aussieht wie Constructor. Und dann meine ich nur zu Benny, Benny, ist das Constructor? Und bin ich so, nee, kann doch nicht sein, oder? Und ich so, ich glaube schon. Und dann kam sie näher und ich so, das ist sie. Und dann bin ich mit meinem Selfie-Stick losgerannt. und dann hab sie angesprochen. Niemand hat sie angesprochen. Die ist einfach ganz locker flockig zum Checkpoint gelaufen, wo dann die ganzen Delegationen waren und der Backstage-Bereich. Und aber sie hat die Rechnung nicht mit mir gemacht. Und dann bin ich hinterher und dann nur gemeint, Constructor, I really love your song und sowas. Und dann guckt sie mich, die war voll nett, aber du weißt, die so unfassbar gechillt. Und ich so, I really love your song. Und dann guckt sie mich an, oh yes, bitte Strava, yeah. Und ich so, no. No, boy, yeah. Und die so, oh, well, yes, that's good to hear. Die war überhaupt nicht so impressed, so, ja, gut. Und dann hat sie den Gruß da gelassen für die Kompaktleser, dann auch bei unseren Highlights auf Instagram zu sehen. Und da habe ich auch ein Selfie mit ihr gemacht und alles Mögliche. Und danach habe ich auch, kam Berenike und dann hat Benny zu Berenike gemeint, hey, du hast jetzt Constructor verpasst. Und die war wirklich geschockt, die war wirklich Ich habe sie nochmal verpasst, weil sie anscheinend öfters mal Kontakte verpasst hat. Und dann später habe ich sie nochmal entdeckt, wie sie gerade Bilder gemacht haben mit irgendjemand. Und da habe ich Berenike geschnappt und dann sind wir nochmal hingegangen, weil ich wusste, Berenike will unbedingt ein Bild mit ihr.
Oh.
Und dann sieht sie mich und hatte schon Berenike gefragt nach dem Bild und dann guckt sie mich nur kurz an und sagt, oh yes, you again. Und dann habe ich ihr nochmal gesagt, und dann hat sie gesagt, yeah, please support Ramunda, you know? Und ich so, yes, but I really loved Novopolje. It was really my favorite. Und dann meint die nur so, oh yes, well, we did what we could.
Wie kann man denn so entspannt sein?
Keine Ahnung, ich will ein bisschen chill von ihr. Und schon und solche Momente sind dann schon sehr cool. Also wir haben ja einige Leute dann sehr, sehr nah. Also ich im Pressezentrum habe dann Angelina Mango, Isaac und so getroffen. Du hast dann noch auf dem türkisen Teppich getroffen, konntest mit denen reden. Tali ist voll herzlich und hat mich umarmt.
Ja. Das
und alles mögliche. Also die war, also und die
Yolanda aus Portugal, die fand ich
auch. Oh mein Gott, der hat so im Live dann bei uns kurz ein Cameo gehabt. Stimmt. Ja, da waren einige coole Leute. Carola habe ich getroffen. Nur leider konnte ich das ich konnte aber das nicht verwenden, weil sie hat dann Grüße da gelassen, die ein bisschen abgespaced waren. Also es eigentlich nur unsere Leser grüßen sollen und dann ging es ihr aber schon wieder um Love and Peace. Und aber ich konnte es nicht verwenden, weil im Hintergrund liefen gerade die Proben fürs Finale.
Mm.
Und dann habe ich extra nochmal nachgefragt, so hey Leute, es ist nur eine Postcard von Finnland, glaube ich, war das. Nur Carola grüßt uns, können wir das verwenden? Es hat keine Chance. Also nicht mal den Ton hätten wir verwenden können oder sowas. Mm. Nicht mal, wenn wir den Ton streichen, nicht mal, wenn wir irgendwas blurren, also leider konnte ich den Carola-Gruß nicht posten und auch nicht den Gruß von der Drag Queen Courtney Act.
Ja, stimmt. Die hast du auch getroffen. Sehr schade auf jeden Fall. Aber also ich finde es auch übertrieben. Aber ja. Bevor man da irgendwas riskiert, lädt man das dann natürlich lieber nicht hoch.
Ja.
Das Ding ist, was ich mich jetzt gefragt habe, wie ging denn die ganze Thematik mit Berenike und Konstrakta zu Ende. Haben die jetzt ihr Foto bekommen oder wie?
Ja, auf jeden Fall.
Hast du das dann gemacht oder wie?
Ja, ich habe das dann gemacht und so.
Okay.
Und die war auch voll happy. Beide waren voll happy. Berenike und Konstrakta waren happy, sich, glaube ich, kennenzulernen. Die haben sehr einen happy Eindruck gemacht. Und
Happy Ending für Berenike.
Ja, und für Konstrakta wahrscheinlich. Weil
auch.
Berenike war schon Fan seit Turin. Ich ja nicht. Aber gut, das ging echt gut aus. Und ansonsten
vielleicht kannte Konstrakta euch auch schon durch unsere ESC Kompakt Live und hat sich an Berenike erinnert und wusste, oh ja, this girl likes me from the beginning.
Ja,
she's a Konstrakta Fan. Ja, genau. Wer weiß.
But not this weird Spanish guy.
Leider. Schade, ich habe sie tatsächlich nicht getroffen, aber dafür ja ganz viele andere. Helena Paparizou ist übrigens auch an mir vorbeigelaufen, sehr, sehr, also ganz nah in ihrem Glitzerkleid, aber die wurde von ihrem Manager durchgescheucht und es gab auch Leute, die Bilder machen wollten, das hat er aber nicht erlaubt. Das fand ich ein bisschen übertrieben.
Ja, aber da gab es einige, die hatten krasse Delegationsleute oder Management-Leute.
Ja.
Ist mir scheißegal übrigens, dass ich das hier sage. Also wenn ihr euch auf den Schlips getreten fühlt, ihr seid echte Zicken manchmal, Leute. Aber
wir nennen jetzt aber keine Namen, oder?
Nein, ich sage jetzt keine Namen. Also überhaupt keine. Überhaupt keine. Also
aber
vorher, bevor ich einen Namen sage, würde ich einen Turm bauen. So. Nee, alles gut. Spaß. Aber das ist ihr Job wahrscheinlich. Also das ist
ihr Job,
so Leute fernzuhalten. Das ist klar, sonst würden die, also manche Leute hätten auch nicht einfach durch das Pressezentrum laufen können. So eine Angelina Mango, als die da Imagine gesungen hat, diese Traube, die sich um sie rumgebildet hat, das war unfassbar. Und ich bin mir auch gerade gar nicht sicher, ob sie mit sehr vielen Leuten am Start war. Also ich glaube, sie ist ziemlich
Also ich weiß tatsächlich noch, sowohl in Amsterdam als auch auf dem türkisen Teppich war eine einzige Delegationsleiterin oder Managerin von ihr oder sowas mit ihr mit dabei.
Ja.
Die sah auch ein bisschen aus wie ihre Mutti. War so eine etwas ältere, klassische Italienerin. Und ich weiß nicht, wahrscheinlich war das ihre Managerin.
Mama also, Mango?
Mama Mango, vielleicht. Ich könnte es mir sogar wirklich vorstellen. Und die hat immer so ein bisschen streng geguckt.
Das ist der Job.
Aber ja. Das ja, ist klar. Das vor allem, ich meine, gerade bei den Vertretern dieses Jahr, die in ihrer Heimat ja wirklich Riesenstars sind. Also die brauchen dort ja wirklich Security. Ich glaube nicht, dass Angelina Mango auf der Straße in Italien einfach so rumlaufen kann.
Nee.
Genau wie Olli Alexander oder so. Also das sind ja wirklich Leute, die sind da ja also in ihrem Land Weltstars, ja.
Ja. Nee, absolut. Aber es ist trotzdem immer so ein besonderer Moment, wenn man dann jemanden sieht, und dann gibt's die Person dann auch in echt.
Ja, genau.
Irgendwie, es bricht nicht ab, aber es hat mich dann trotzdem sehr gewundert, wie manche einfach durchlaufen konnten und es ist nichts passiert. Also die Celia aus Zypern, die war schon, also die ist vor mir auch beim am Kiosk gestanden und hat sich einen Rap geholt oder sowas.
Echt?
Und die wurde alleine gelassen. Oder wen gab's noch? Es gab einige, wo ich gedacht habe, oh, okay, aber eigentlich, wenn dich jemand sieht, würde ich bestimmt jemanden schnappen zum Selfie oder Interview machen, aber.
Also an mir ist der Dons aus Lettland einfach mal vorbeigelaufen. Das hat auch gefühlt niemanden gejuckt, beziehungsweise vielleicht haben die aber auch so eine Ausstrahlung, dass die gar nicht erkannt werden, weil sie sich so normal verhalten. Weißt du, wie ich meine?
Ja.
Und dann so eine Helena Paparizou in ihrem Glitzer-Outfit, ist ja logisch, dass sie alle Blicke auf sich zieht.
Ja. Wobei, ich habe mich nie daran gewöhnt, manche zu sehen. Also jedes Mal, wenn ich dann Jerry Hale und Aljona gesehen habe, vor allem Jerry Hale, war das auch so ein...
Ja, übrigens, Aljona, eine der sympathischsten ESC-Stars, die ich jemals getroffen habe. Also vor allem dieses Jahr, definitiv. Ich fand die so witzig, weil... ich weiß nicht, die hatte so einen ganz bestimmten Humor. Ich habe manches nicht verstanden, weil ihr Englisch ist jetzt wirklich nicht das Beste. Aber die war so, so sympathisch und die war so nahbar. Also die hat jetzt gar keine Star-Allüren oder irgendwas gehabt und die hat immer so einen witzigen Spruch gefühlt auf den Lippen gehabt. Und ich fand auch einfach ihre ganze Aura so sympathisch. Die war richtig cool. Und die ist ja auch in der Ukraine wirklich ein Megastar. Also die kennt da ja jeder. Und da, von solchen Leuten erwartest du eher, dass sie so ein bisschen abgehoben sind, aber das war sie halt überhaupt nicht.
Ja. Yeah. Ich hatte von keinem Künstler ich hatte von niemandem das Gefühl so voll unsympathisch, voll abgehoben, voll irgendwie, also von denen, die ich jetzt getroffen habe, war jetzt niemand dabei.
Ja.
Tatsächlich. Also, ich glaube, wir haben einen müderen Eindruck gemacht, wenn man uns getroffen hat.
Bestimmt.
Aber das war wirklich. Aber nochmal, ich habe mich trotzdem voll gefreut.
Ich mich echt auf voll jeden gefreut. Fall. Wir freuen uns auch jetzt im Nachgang noch. Max und ich sind ja auch immer mal so im Kontakt. Wenn uns jetzt heute noch Leute ansprechen oder anschreiben oder auf Instagram irgendwie finden und sagen: Ja, hey, ich war der und der. Also, das dürft ihr gerne machen. Da müsst ihr keine Scheu oder so haben.
Wir freuen uns da echt. Nee, echt. Deswegen, also gerne. Einfach sehr gerne. Und wir, und unter dem Post auf Instagram zu unserem Lesertreffen haben wir uns Blogger auch verlinkt. Also da könnt ihr uns auch finden. Ja. Und sehr gerne. Weil ich habe auch gemerkt, dass einige einige haben es mir auch gesagt, dass es für sie schwierig ist, alleine zum ESC zu gehen, weil es jetzt einfach nicht so die Persönlichkeiten sind, die einfach auf andere Leute zugehen oder schnell irgendwie Kontakte knüpfen. Und auch wenn ich das denen sage, dass es aber trotzdem funktioniert und dass es trotzdem klappt, wenn man sich so ein bisschen den Ruck gibt, es ist, glaube ich, trotzdem ganz cool, dass es dann so dass so Community-Building gab in Malmö, dass sich da Leute getroffen haben. Und ich meine, Paradebeispiel ist zum Beispiel Marina auch. Sie wird jetzt heute öfters mal erwähnen. Aber sie hat einfach so viele Leute auch kennengelernt und ist auch erstmal alleine hingereist. Also das ist schon so.
Aber es lohnt sich auf jeden Fall. Also ich finde es cool, wenn man sich das traut auch. Ja. Ich hätte mich das, also mittlerweile schon, aber so vor 10 Jahren oder so, hätte ich das noch nicht gemacht.
Ja.
Deswegen finde ich das echt cool, weil da waren auch sehr viele tatsächlich junge Leute, die alleine da waren. Also das ist schon Respekt.
Ja. Ja.
Was ist denn sonst noch so passiert, Max?
Sonst sind, wie heißen die Dinger? Halbfinalen passiert. Oh Gott. Dann kamen wir Leute weiter und dann kam das Finale. Und dann, wie gesagt, nach dem zweiten Halbfinale kamen halt diese ganzen Controversies. Und, und da muss ich dann schon sagen, okay, das Gefühl war so ein bisschen bedrückend. Also uns sind da immer wieder Sachen passiert und Anekdoten und das hat's alles aufgelockert. Aber so die Grundstimmung, und ich glaube, vielleicht haben wir in dem Fall schon öfters mal über diese Grundstimmung gesprochen. Ich will mich auch nicht weiter runterziehen, weil ich habe irgendwie das Gefühl, dass Leute den diesjährigen ESC schlimmer fanden, wie ich ihn jetzt fand. Weil ja klar war er bedrückend und ja klar gab es viel Drama und sowas, aber ich lasse mir jetzt meine ESC-Freude jetzt, ich versuche es nie nicht so drüben zu lassen, weil ich auch die Hoffnung habe, dass sich manche Sachen ändern und manche Sachen dann nächstes Jahr vielleicht besser sind und vor allem hoffe ich, obwohl aktuell die Hoffnung aufgegeben habe in der Hinsicht ein bisschen, aber ich hoffe wirklich, dass ein paar mehr Länder wieder den Weg zum ESC finden.
Oh ja, das ist von mir auch eine ganz große Hoffnung. Aber das ist natürlich nach diesem Jahrgang, der eigentlich, finde ich, von sich aus jetzt gar nicht so extrem skandalös war. Es ist jetzt nichts auf der Bühne Krasses passiert, aber natürlich hat die Berichterstattung und die Medien, die haben natürlich dafür gesorgt, dass es alles sehr skandalisiert wurde. Ja. Und man darf natürlich auch das auch nicht irgendwie schönreden, dass natürlich durch die israelische Teilnahme da auch wirklich in der Halle, ich war ja bei Berenike und ich waren, glaube ich, die einzigen, ne, von uns Bloggern, die auch wirklich in der Halle waren. Und das haben wir auch beide gleich wahrgenommen. Ich glaube, da kann ich auch für Berenike sprechen, dass es vor allem als Edin Golan auf der Bühne stand, natürlich eine merkwürdige Stimmung entstanden ist. Auf der einen Seite gab es halt, also es ist eigentlich wie im wahren Leben, es gibt entweder die Menschen, die komplett pro Israel sind oder die halt pro Palästina sind, sage ich jetzt mal, ohne das jetzt zu weit politisch auszuführen, aber diese Spaltung der Gesellschaft, sage ich mal, hat man als Fan direkt in der Halle tatsächlich gespürt. Also es waren wirklich entweder die, die sie bejubelt haben und unterstützen wollten, und auf der anderen Seite die extremst gebuht haben. Ich habe mich da komplett rausgehalten. Ich habe weder applaudiert noch gebuht, weil ich fand beides nicht so, weiß ich nicht, ich habe beides nicht so gefühlt in dem Moment.
Ja.
Aber es war einfach unangenehm, weil man wirklich dann teilweise auch wirklich Angst hatte. Also man hatte wirklich gedacht, jetzt passiert hier gleich irgendwas. Und das hat natürlich schon die Stimmung runtergezogen. Und ich glaube aber, warum das viele, oder warum auch du auch den Eindruck hast, dass viele den ESC irgendwie schlimmer fanden, als er eigentlich war, ist halt, dass man das nicht gewohnt ist vom ESC. Man ist einfach diese Spaltung der Fans nicht gewohnt. Eigentlich feiern alle Fans zusammen, obwohl die ganzen Nationen und Kulturen alle so unterschiedlich sind, feiert man jeden für sich auf seine eigene Art und Weise, ne? Und es ist halt eigentlich eine super friedliche Stimmung. Und dieses Jahr war es halt zum ersten Mal so, ich sag immer ganz salopp, so wie man es halt aus dem Fußballstadion kennt. Dieses leicht gereizte und dieses Konkurrenzdenkende irgendwie. Und das ist sonst beim ESC einfach viel friedlicher. Ja, und das war halt echt ein großer Unterschied zu den Jahren zuvor. Und ich, wie du sagst, ich hoffe auch ganz, ganz, ganz fest, dass es sich generell auf der Erde und auf diesem Planeten wieder beruhigt, die ganze politische Situation. Und dass, obwohl es in der teuren Schweiz nächstes Jahr stattfindet, dass trotzdem viele Länder wieder zurückkommen.
Ja. Ja.
Aber es sind nur Spekulationen bisher. Wir müssen natürlich abwarten, was passiert.
Aber bei mir überwiegt halt echt das Positive an Malmö und das sind halt diese ganzen Erfahrungen, die man gemacht hat, Leute, die man getroffen hat, Anekdoten. Rick und ich, wir waren dann mal essen in einer bekannten italienischen Kette. Die war genau an der Arena.
Die mit V beginnt. Ich glaube
nicht. Ja, ich wollte gerade sagen, Anzeige kommt. Und nachher, die sollen dann den Podcast hier sponsern und dann berichten wir. Nee, aber die haben uns vergessen tatsächlich. Die haben uns einfach nicht gefunden. Also unseren Tisch nicht gefunden, obwohl wir denen gesagt hatten, eigentlich an welchem Tisch.
Ja.
Und dann haben die einfach gesagt, ja, okay, wir hatten es schon gezahlt, übrigens zahlt man da im Voraus. Und haben sie gesagt, gut, wenn ich die nicht finde, dann sind sie halt gegangen und haben halt gezahlt vorher. Und dann haben sie einfach eine Stunde lang, oder keine Ahnung, das war eine Dreiviertelstunde sowas, haben sie einfach gar nichts gemacht.
Ja,
sind wir auf den Trichter gekommen, so, hey, wir fragen mal nach. Und dann haben sie gesagt, oh ja, wir haben euch nicht gefunden, aber jetzt müssen wir es ja eh nochmal machen. Und ich so, yep. Vielleicht, also von mir aus hätten sie es auch, ich weiß nicht, ob sie es warm gemacht haben oder nie, aber kalt, Leute.
Aber das Verrückteste daran war ja, sie haben behauptet, sie haben uns an dem Tisch nicht gefunden, wo wir angeblich hätten sitzen sollen. Aber die Vorspeise, die haben sie uns ja noch gebracht an den Tisch. Also die wussten, dass wir da sind. Das war eine ganz merkwürdige Ausrede. Aber weißt du was, Max? Ich glaube, das Universum wollte, dass es so passiert. Weil
in unserer
Wartezeit haben wir ja vier extremst nette Irinnen kennengelernt. Ja. Und das war, wenn ich mich richtig erinnere, der Tag, das war am Dienstag, oder? Vom ersten Halbfinale. Weil da war ja Bambi Thug dabei.
Ja. Genau.
Genau, da hatten die gemeint, sie hoffen so sehr, dass es Irland schafft. Und ich habe die dann beruhigt und gemeint, also es ist eigentlich unmöglich, dass es Irland mit so einer Performance nicht ins Finale schafft.
Genau.
Und dann haben wir auch tatsächlich gemerkt, dass es zwischen dem irischen Rundfunk und dem NDR sehr viele Parallelen gibt. war auf jeden Fall ein nettes Gespräch. Und ich fand es super toll, die kennenzulernen. Und das war schon das erste coole Erlebnis. Und dann hat sie Irland zum Glück auch geschafft.
Es war vor allem kurios, weil es waren ältere Frauen, die also Best Friends waren, seit immer. Und die haben jeweils dann Töchter und diese nicht nur Best Friends, sondern ESC-Freaks. Also wirklich. Mhm,
ja.
Wirklich, also nicht einfach so, ja, wir schauen ab und zu den ESC, das sind wirklich eingefleischte ESC-Fans. Und die haben halt jeweils dann eine Tochter und die Töchter sind auch jetzt befreundet und sind auch ESC-Fans. Und dann sind sie. Seitdem irgendwie reisen sie zu viert den ESC hinterher. Und das war also, und die konnten mitreden mit jedem Jahr, mit jedem Jahrgang. Also das war echt, das war, also und solche Leute kennenzulernen, das hat echt auch nochmal so ein.
Vor allem, weil viele ja immer so eine, wie kann man das sagen, so ein gewisses Bild haben von einem klassischen ESC-Fan. Aber das hat halt auch mal wieder gezeigt, dass die Fan-Community oder Fanbase super vielfältig ist. Also es gibt wirklich alles, alle Altersgruppen, alle Geschlechter, alle Kulturen. Es ist irgendwie alles so miteinander zusammen. Und das war halt wieder voll der schöne Moment, finde ich.
Ja, das stimmt. Das stimmt absolut. Ja, und was ist dein, das würde mich noch interessieren, was ist dein schönstes Erlebnis von Malmö Hagen?
Ich wurde das jetzt schon, das ist das dritte oder vierte Mal, dass ich das gefragt werde, aber ich kann das gar nicht so wirklich sagen. Für mich war natürlich, weil ich, wie kann ich das jetzt formulieren, weil ich mit dem österreichischen Beitrag eben sehr mitgefiebert habe und da auch, ich darf dazu jetzt nicht so viel sagen, aber für mich war der österreichische Beitrag von Anfang an wirklich ganz weit oben und ich habe damit halt super viel verbunden und der begleitet mich auch schon sehr lang und Karlin war für mich sofort so eine sympathische Person einfach und deswegen, als sie weitergekommen ist, vor allem das Verrückte war ja, für alle, die sich erinnern, im zweiten Halbfinale, der erste Kandidat, der weiterkam, Lettland. Und es ging durch das Publikum ein, wie sagt man, Raunen?
Ja.
Jedenfalls, es war für alle unfassbar, weil wirklich, der war ja in den Wettquoten letzter, also kein Mensch hat erwartet, dass es Lettland packt. Und dann war so die Stimmung so, oh mein Gott, was passiert hier heute? Was sind das bitte für Ergebnisse? Und dann war zum Glück im nächsten Moment Erleichterung, Karlin hat es geschafft und das war für mich so ein schöner Moment. Und natürlich auch die Punktevergabe für Deutschland, die dieses Jahr ja echt positiv war, war auch ein schöner Moment.
Das stimmt. Das stimmt.
Und auf persönlicher Ebene aber natürlich das Fantreffen. Das darf ich natürlich nicht vergessen. Aber wirklich.
Und Weltfrieden. Rick ist aber auch wirklich Karlin. Also Karlin und Rick, die haben sich gefunden. Vielleicht gibt's da, vielleicht kommt ja Kalin auch mal zum Podcast. Vielleicht hat sie da Lust.
Oh, das ist eine Bombenidee.
Und dann machen wir das. Also mein schönster Moment war tatsächlich auch das Lesertreffen auf also emotionaler, zwischenmenschlicher Ebene einfach, das war einfach mein Highlight. Und dann, was das ESC, den ESC anging, dass mal wieder nach längerer Zeit, in denen mein Favorit nicht gewonnen hat, dass mal einer meiner Faves gewinnt. Weil dieses Jahr hatte ich nicht einen großen Favoriten, sondern mehrere, also so drei mit der Ukraine, Italien und der Schweiz. Und als dann Nemo gewonnen hat, war ich dann sehr, sehr happy. Sehr, sehr happy. Und ich muss sagen, ich habe meine Faves habe ich nicht ausgewählt, weil ich gedacht habe, dass dann nächstes Jahr der ESC in einer günstigeren Stadt stattfindet. Das haben andere.
Ja.
Bei mir ging es nur um Spaß. Also ich habe es dann auch gesagt, also ich hätte auch mit Kroatien leben können. Also als ich dann dort war, habe ich dann gedacht, okay, gut, also das muss wahrscheinlich gewinnen. Wobei ich wiederum sagen muss, dass Kroatien davon profitiert hat, dass die Niederlande rausgeflogen ist.
Das glaube ich auch. Das glaube ich definitiv auch.
Es hätte viel vom Kuchen abgebissen, die Niederlande. Ja. Und zwar nicht vom Televoting-Kuchen von Israel oder der Ukraine, weil ich glaube, Israel und Ukraine, das war schon ziemlich fest und klar, dass
ja, die hätten so oder so viele Punkte gekriegt. Ja.
Aber das spezielle Televoting, das Kroatien bekommen hat, ich glaube, da hätte die Niederlande was ordentlich weggenommen.
Aber das würde ja bedeuten, wenn die Niederlande dabei gewesen wären, hätte Kroatien nicht ganz so viele Televoting-Punkte bekommen und wäre damit nicht Televoting-Sieger gewesen, sondern Israel. Wahrscheinlich.
Ja, genau.
Und das fände ich nicht gut. Vorsicht, aus dem Grund, dass ich es einfach nur nicht gut finde, wenn ein politisierter Gesamtbeitrag oder ein Land, was jetzt politisch gerade auffällt, so viele Stimmen bekommt. Ganz unabhängig davon, wie ich zur Israel-Thematik stehe, aber ich finde es halt einfach nicht richtig. Ich hätte es auch bei der Ukraine blöd gefunden, wenn die jetzt wieder gewonnen hätten. Weil, okay, der Song, der Beitrag, das Gesamtpaket war top, aber ich glaube, auch da waren immer noch so ein paar, wie kann man sagen, Mitleidspunkte in Anführungszeichen dabei.
Ja, aber es sind auch einfach auch viele, viele Ukrainer, die auch jetzt in Europa unterwegs sind oder halt schon immer also die Diaspora ist jetzt einfach nur größer geworden und natürlich wollen sie ihr Land unterstützen und das ist halt immer ein Weg und es war ja schon, seit es das Televoting gibt, war es ja schon immer ein Weg der Diaspora, um das Land zu unterstützen. Also und das wäre dann in der Ukraine, aber ich muss auch aber da kommt auch, bei der Ukraine kommt auch immer dazu, dass es halt einfach starke Beiträge sind.
Ja, eben.
Und das gepaart mit eben dieser Diaspora sind halt einfach gute Ergebnisse. Aber ja, wir kommen langsam zum Schluss unseres hier Malmö-Hagens Podcasts. Wir haben schon ein bisschen alles gefesselt. Wir sind ein bisschen gesprungen, wie wir es immer machen, weil wenn wir nicht springen, dann ist es kein Laber-Podcast, also der rote
Faden. Wir müssten Faden eigentlich ESC-Jump heißen.
nächste Saison einfach. Aber aber wie gesagt, seid ihr gespannt. Auf ESC Kompakt kommt auf jeden Fall unsere Review-Serie Malmö Memories und dann können wir nochmal ein paar Sachen auch anders ausführen. Und wir sind auf jeden Fall jetzt auch wieder da und wieder dran. Es kommen wieder einige Folgen und bestimmt auch einige Gäste. Wollen nur nicht so viel verraten.
Ja, bleibt auf jeden Fall gespannt.
Genau. Ja.
Also schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Kann man das so sagen? Schön, dass ihr wieder gepodcastet habt mit uns. Genau. Ja, also ich glaube, ich bin mir sicher, dass wir immer noch nicht über alles gesprochen haben, was wir erlebt haben, aber das war jetzt doch ein ganz guter Querschnitt sozusagen. Ja,
auf jeden Fall, auf jeden Fall. Genau, und ansonsten folgt uns auf ESC Kompakt über Instagram, Twitter oder Facebook und ansonsten escompact.de für alle News und Entwicklungen, was ESC betrifft.
Genau, weil, ganz wichtig, nach dem ESC ist vor dem ESC.
Richtig.
Es geht schon wieder richtig los.
Genau.
Also aus Deutschland gibt es noch keine News, nicht, dass jemand sich zu früh freut, aber aus ganz vielen anderen Ländern.
Genau. Alright.
Ja.
Dann hört man
sich bald
wieder.
Bis bald.
Mach's gut.
Ciao.